Sag mal, wie findest du eigentlich Reitschuster?
Ah, die alten Sachen fand ich gut, die neuen nicht.
Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotika.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Ja, willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute mal wieder als Audio und ich begrüße meinen hochgeschätzten Partner, Freund und Wegbegleiter Roberto Della Puente. Hallo.
Hi Tom, danke für die nette Begrüßung.
Ja, stark, ne?
Wunderbar.
Habe ich mir extra aufgeschrieben hier. Nee, stimmt gar nicht. Ja, ich habe ein Problem.
Ja, wieder mal?
Ja, ich meine, es ist ja im Moment, Probleme sind ja im Prinzip das Salz in der Suppe. Aber ich habe ein Problem mit diesem Reitschuster, ne?
Wieso denn?
Oh, Alter. Also seit diese Ukraine-Krise losgegangen ist, dreht der so dermaßen am Rad.
Ich hab dich immer, du warst ja immer so begeistert von dem Mann, so in letzter Zeit und in den letzten, ja, ich sag mir 24 Monaten. Ich habe immer gesagt, pass auf und so. Der,
naja. Du.
Wie, ich, ja.
Wer hat mich denn überhaupt auf Reitschuster gebracht?
Ich kannte den Mann vorher noch gar nicht.
Ja. Jetzt lässt du hier den Kritiker raushängen.
Ich habe immer schön Abstand gehalten zu Reitschuster.
Ja, sicher, Abstand. Weißt du, was am 25. Januar 2021 war?
Lockdown.
Weißt du das noch?
Lockdown.
Nee, außer Lockdown.
Abstandsgebot.
Da hast du einen Text bei Reitschuster veröffentlicht.
Ach, was für ein Unsinn.
Ja, verschwiegene Gefahren. Wer schützt uns vor der FFP2-Maske? Ja, und jetzt kommst du. Ich habe noch nie mit Reitschuster was zu tun gehabt. Super. Von wegen. 144 Kommentare hat das Ding gehabt. Roberto Della Puente auf reitschuster.de, weißt du? Ich wusste das gar nicht. Das wäre ein Scheidungsgrund gewesen an sich. Das hast du ja gemacht, ohne dich mit mir hier. Da macht er immer auch Werbung, machst du auch noch für dein Buch. Rechts gewinnt, weil links versagt. Alter, du bist ein Heuchler, weißt du das?
Du wusstest das. Ich habe das ja sogar auf dem Blog damals. Also ich habe das ja sogar verlinkt.
Ja.
Ja, aber das war ja nur ein Text. Ich bitte dich.
So, Schluss mit lustig.
Ja.
Ja, jetzt fangen wir nochmal ganz von vorne an, denn das war natürlich jetzt eine Oscar-reife schauspielerische Leistung, die wir hier hingelegt haben. Oder auch nicht. Aber tatsächlich wollen wir heute sprechen über, ja, gefallene Helden, haben wir das im Arbeitstitel genannt. Ich finde ihn eigentlich ganz gut.
Ja, ist gut, aber Held.
Ja, Gott, mein Gott, vielleicht setze ich das noch in Anführungsstriche. Dann sollen die Leute darüber diskutieren, ob die gefallene Helden jetzt ein guter Titel ist oder nicht. Es geht mir inzwischen sowas von am Arsch vorbei, echt. Boah, jedenfalls.
Du bist wieder gut gelaunt, merke ich.
Ja.
Wir haben uns ja schon vor einiger Zeit über Reitschuster unterhalten und er verfällt natürlich wieder in alte Muster. Corona ist zu Ende, hätte ich gedacht, bis vor kurzem, aber ich habe gerade gelesen, dass die Maßnahmen ja nochmal weitergehen, bis Anfang April und dann.
Ach so.
Geht's. Ja, also in verschiedenen Bundesländern, jetzt in Hessen, wo ich sitze, bis 2. April geht's einfach so weiter. Danach gibt's dann irgendwelche Hotspot-Regelungen, dann geht's einfach so weiter und danach gibt's wieder Sonderregelungen, dann geht's einfach so weiter. Aber Corona ist trotzdem irgendwie zu Ende, gleichzeitig, das ist ganz paradox. Und damit ist auch Reitschuster so ein bisschen jetzt wieder auf seinem eigentlichen Feld tätig. Russland-Bashing, Putin-Hass. Er war ja Korrespondent in Russland. Ich bin mir auch sicher, dass er sicherlich auch in Russland Sachen erlebt hat, die nicht schön waren. Da muss man nicht streiten drüber, denke ich ganz sicher. Wahrscheinlich ist es aber so, egal in welchem Land du bist, du wirst immer sowas mitbekommen. Und jetzt hat er wieder Speichel in den Mundwinkeln.
Ja, gut, darüber können wir ja vielleicht gleich nochmal konkret sprechen, aber Ausgangspunkt oder Aufhänger war auch so ein bisschen, ja, also es gab so, in meiner Filterblase gab es so den einen oder anderen, der sich mehr oder weniger darüber amüsiert hat, dass jetzt diverse Leute, nachdem Reitschuster sich in der Russland-Ukraine-Geschichte ja sagen wir mal, sehr klar positioniert hat, um es mal so zu formulieren, haben sich tatsächlich Leute darüber aufgeregt und waren überrascht. So, was ist denn mit dem Reitschuster los? Das ist doch ein ganz kluger und vernünftiger Kopf. Das hat man doch in den letzten zwei Jahren. Ja, das muss man so befürchten, denn ich fand diese Reaktionen, diese auch wirklich aufrichtig. Das schien mir gar nicht gespielt. Also diese aufrichtige Überraschung, wie Reitschuster denn jetzt so sein kann, wie Reitschuster jetzt ist, fand ich wirklich schräg, ehrlich gesagt. Und ich habe auch in Gesprächen schon, ich glaube vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, auch auf einer Sitzung, auf der ich mal war, wo das dann auch Thema war und wo dann auch die Meinung auseinanderging, ja, ist man denn jetzt irgendwie mehr oder weniger pro Reitschuster oder nicht, und eigentlich ist er ja ein schlimmer Finger und da sollte man sich ja gar nicht drauf einlassen, bla bla. Jedenfalls habe ich damals schon gesagt, so, das ist eine temporäre Geschichte. Also Reitschuster ist politisch mir unglaublich weit entfernt, und das hat er jetzt ja auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ohne dass wir jetzt hier die Ukraine-Geschichte irgendwie zerkauen wollen. Das ist ja heute dann auch nicht Thema. Da haben wir ja auch einiges zugemacht, auch mit Gerd Even Unger, der da ja ein ausgezeichneter Ansprech- und Gesprächspartner ist. Aber wie gesagt, also mir war es klar, dass das eine Sache ist, die erstmal von grundlegender Bedeutung ist, weil wir da halt ja gewissermaßen in die gleiche Richtung geguckt haben. Ich meine, ich hab in dieser Zeit, zum Beispiel als Julian Reichelt noch bei der Bild war, habe ich seine Statements sehr gerne gesehen, bis sie ihn dann ja geschasst haben.
Tatsächlich auch. Und natürlich, als jetzt bei Reitschuster, wir reden nicht nur über Reitschuster, das ist jetzt genau, der Aufhänger,
genau.
Als Reitschuster wieder im Kriegsmodus war, ich nenne es mal so, gab es dann wirklich viele, die dann sagten, ja, das seht ihr mal, so einer ist es nämlich und so weiter. Und wie konntet ihr nur? Ich finde, auch rückblickend, es spricht nichts dagegen. Nein. Denn man hat halt ein gemeinsames Thema gehabt, und er hat das bravourös auch sicher beackert, hat kritisch hinterfragt, aber was halt das Thema betrifft. Ich finde, man darf sich durchaus, es dürfen sich durchaus auch Allianzen bilden zwischen politisch verschieden denkenden Menschen, wenn es ein bestimmtes Thema betrifft. Was spricht denn da dagegen?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ja, also es gibt viele, die da natürlich ein Problem mit haben.
Ja gut, aber wenn man das jetzt mal runterbricht, wir sind ja nun in einer Situation, wo irgendwie einmal pro Tag oder mehrmals pro Tag, ja eher mehrmals pro Tag, das schlimme, angsterregende Wort des Dritten Weltkriegs fällt. Und ja. Wenn jetzt gehen die Leute natürlich zu Hunderttausenden auf die Straße, allerdings um dann gleich im zweiten Atemzug die 100 Milliarden zusätzliche Ausgaben für die Rüstung irgendwie gut zu heißen. Da würde ich zum Beispiel gar nicht mitgehen. Das ist für mich keine Friedensdemo, so wie ich mir eine Friedensdemo vorstelle. Gibt jetzt womöglich Ärger, weil es heißt, nein, es geht doch schließlich darum, dass Putin den Krieg beendet, und da müssen alle zusammenstehen. Wie gesagt, wenn gleichzeitig für diese 100 Milliarden demonstriert wird, dann ist es nicht mein Thema. Wenn es jetzt aber ausschließlich Friedensdemonstrationen wären, für den Frieden an sich, dann würde ich da auch hingehen, und dann ist mir das doch egal, ob da jetzt auch Leute von der SPD oder der Linken oder jetzt kommt wieder die böse AfD. Ich rechtfertige mich jetzt mal nicht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, mich ständig zu rechtfertigen. Wenn da also unterschiedliche politischen Gruppen hingehen, vereint in dem Wunsch, für den sie demonstrieren, dass sie sich Frieden wünschen, dann ist das für mich vergleichbar wie ein Reitschuster, der Text von dir auf seiner Seite publiziert. Von dir wird er auch politisch nicht wahnsinnig viel halten, schätze ich mal. Ich bin
zu klein für sein, also ich laufe unter seinem Radar, das ist völlig klar. Aber wenn wir uns unterhalten würden, hätten wir wahrscheinlich Probleme, ja?
Ja, ja.
Vielleicht, wobei ich ihn schon so einschätze, dass er andere Meinung aushalten kann. Ich glaube auch bei der Putin-Geschichte.
Ja, also er hat ja vor kurzem, ich habe das allerdings nicht gesehen, vielleicht gucke ich mir das nochmal an, vielleicht auch nicht. Er hat ja vor kurzem diesbezüglich mit Dieter Dehm wohl irgendwie ein Video gemacht, eine Stunde oder so, wie lange die da gesprochen haben. Wie gesagt, das habe ich noch nicht gesehen. Und das ist natürlich schon mal gut, wenn Reiss-Schuster sich jetzt mit einem Dehm zusammensetzt, denn ich meine, man kann davon ausgehen, dass die nun wirklich sehr weit auseinander liegen. Was,
ja, gehen wir doch mal weg von Reitschuss. Das ist ja auch, wir sind ja hier nicht seine Werbefiguren und machen jetzt auch hier nicht bloß einen auf Reitschuster. Wir hatten Julian Reichelt, den du angesprochen hast. Auch das war so. Der hat kritische Kommentare abgesondert, die wir gut fanden. Wir hatten ja auch den Bruder, den ich vorher manchmal ganz gewöhnungsbedürftig fand, den ich aber nach wie vor ganz amüsant finde momentan. Der ist immer noch ein bisschen kritisch und stichelt immer ganz gern. Ich habe auch seinen Anwalt. Wie heißt er denn? Steinhöfel
ist ja, das. Der ist, den habe ich ehrlich gesagt ziemlich verpasst. Das habe ich gar nicht.
Den habe ich so ein bisschen verfolgt. Kaum war die Geschichte mit der Ukraine und Russland am Laufen, hat er einen sonderbaren Kommentar abgesetzt, der auch, also das war schon Kriegshetze, muss man schon sagen.
Oder? Naja, Tichys Einblick fällt mir da
auch
noch ein.
Tichy ist auch so einer, der in diese Richtung ging. Mhm. Ja, dann, wir müssen sagen, wir hatten Leute bei der FDP. Wir hatten die Weidel, die ganz oft einen sehr richtigen Ton getroffen hat bei der Corona-Politik. Das heißt ja nicht, dass ich wirtschaftspolitisch ihr nahe stehen muss. Muss ich nicht. Aber in diesem einen Segment der Kritik an der Bevormundung und Gängelung der Bürger, war das legitim auch zu sagen, da hat sie was Richtiges gesagt.
Man kann ja die Frage auch mal umkehren sozusagen und kann fragen, zu wem haben wir uns denn inhaltlich hingezogen gefühlt von, sagen wir mal, der Linken? Ich klammer jetzt Sarah Wagenknecht mal aus.
Ihr wollt gerade sagen, noch, Sarah Wagenknecht.
Vielleicht noch LaFontaine, aber darüber hinaus, die Parteispitze, die Führung oder von den Grünen oder der SPD, die hatten ja nichts zu bieten. Gar nichts.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Im Gegenteil. Ja.
Und dann ist es doch klar, dass man temporäre Allianzen bildet. Ich verstehe das Problem ehrlich gesagt auch gar nicht.
Naja, dieses mit den temporären Allianzen hat ja natürlich auch auf die Protestbewegung eingewirkt. Man hat ja dann gesagt, man geht nicht auf die Straße, weil man geht nicht mit Nazis auf die Straße. Und ich war jetzt mehrmals bei Anti-Corona oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Ich habe Nazis nicht so wirklich gesehen, würde nicht ausschließen, dass da nicht trotzdem jemand dabei war. Das ist auch ein Bürger dieses Landes und der darf auch auf die Straße gehen und der darf es auch so sehen in dieser Problematik, genauso wie ich. Und muss sich da nicht verstecken. Und ich, oder anders gesagt, ich muss nicht wegbleiben, bloß weil da vielleicht jemand mitläuft, der an sich vielleicht auch am Stammtisch irgendein Rassist ist. Ja? Das ist, Ulrike Gero hat Enzensberger zitiert in ihrem neuen Buch. Gero wäre übrigens auch noch was, über was wir reden könnten, weil das in die gleiche Richtung spielt. Aber da heißt es, die Gefahr des Beifalls von der falschen Seite ist nicht nur das falsche Argument, es ist das totalitäre Argument. Wusste schon Hans Magnus Enzensberger. Also ja. Schreibt Gero. Sonst überlässt man anderen die Kontrolle darüber, was man selbst denken darf. Wenn der das sagt, darf ich das nicht denken, weil der andere eben pfui ist. Das ist es ja natürlich. Ich meine, mit Reitschuster, ne, das kann man nicht machen, den kann man nicht zitieren. Oder der Reichelt, den kann man nicht zitieren, diesen schlimmen Menschen und so weiter. Wenn man sich daran festgehalten hätte, dann hätte man im Grunde überhaupt keine Art von Kritik zulassen können, weil man hätte ja nicht sagen dürfen, was die beiden sagen.
Ja, ja, das ist aber ja auch Sinn
der ganzen
Diffamierungskampagne gewesen. Also Gero hat ja nicht nur das geschrieben, was du gesagt hast, sondern in unserem Gespräch hat sie dann auch noch fallen lassen, dieses Kill the Messenger. Also es kommt nicht drauf an, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Ne?
Ja.
Ich glaube, in diesem Gespräch hatten wir dann irgendwann auch den Vergleich mit tatsächlich Alice Weidel und Sarah Wagenknecht zugange oder am Wickel, die ja teilweise in der Corona-Krise wirklich inhaltlich durchaus ähnliche Dinge gesagt haben. Ja. Weswegen sie dann ja auch von Kritikern sozusagen automatisch in gegenseitige Nähe gerückt wurden. Ja, und dann sind sie das eben in dem Moment. Ich meine, du hast ja den entscheidenden Punkt angesprochen. Du hast ja gesagt, ja Gott, wenn da jetzt, ich sag mal so, wenn da jetzt Rassisten auf einer Demo sind. Bei Nazis ist es schon wieder so eine Geschichte, dann ist es die Frage, ob sie dann tatsächlich vielleicht justiziabel irgendwie auftreten oder Dinge machen, die justiziabel sind. Dann muss man natürlich sagen, okay, ist eine Grenze erreicht. Aber wenn das nicht so ist, dann kann jeder Rassist auf eine Anti-Corona-Demonstration gehen. Und natürlich. Es gibt keinen sachlichen Grund, ihm oder anderen, die nicht er sind, das in irgendeiner Form zu verbieten. Das geht doch gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Das ist rechtlich nicht möglich. Und sogar moralisch ist es für mein Empfinden absolut verwerflich, überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, da gehen jetzt Menschen auf die Straße und keiner von ihnen macht was Verbotenes. Wirft Scheiben ein oder zersticht Autoreifen oder sonst was, sondern die gehen einfach nur zusammen auf die Demo oder nicht mal zusammen, sondern ich bin jetzt auch nicht, ich meine, ich habe jetzt auch keine gesehen, aber wahrscheinlich werden auch Rassisten auf den Demos in Hamburg oder Berlin oder sonst wo gewesen sein. Mit denen gehe ich jetzt nicht Hand in Hand oder so, aber ich habe sie eben auch nicht gesehen. Und wenn die dann eben auf derselben Veranstaltung sind wie ich, ja drauf geschissen, was soll's?
Ist doch wurscht. Ein Kurzessay von Michel Houellebecq. Wer könnte es anders sein? Das ist hier im Grunde der Soundtrack unserer Zeit, den er hier beschreibt. Das ist aus dem Harper's Magazine von Januar 2019. Dieses Kurzessay heißt Donald Trump ist ein guter Präsident. Damals war es noch. Und er argumentiert nicht dumm und sagt, durch Donald Trump war die Welt eher dazu geneigt, Weltfrieden zu halten, weil Trump A. Putin als gleichberechtigten Partner ansah und weil die Amerikaner durchaus in dieser Zeit etwas zurückhaltender wurden in der Welt. Er schreibt sinngemäß, die Amerikaner lassen uns unser Leben leben. Er schreibt in diesem Essay, jetzt muss man, ich sag das vorweg, Houellebecq provoziert gern und Houellebecq spielt gern mit Gleichnissen. Es ist schon so, dass er dachte, Donald Trump ist sozusagen ist der erste seiner Art als US-Präsident und die Amis werden quasi mehr und mehr sich auf ihr eigenes Land besinnen und weniger diese Auslandseinsätze fahren. Das hat sich ja nicht bewahrheitet. Houellebecq ist ja auch kein Hellseher. Aber es ist interessant zu sehen, dass er schreibt auch, Donald Trump, er verachtete durchaus auch dafür, dass er verächtlich über Nutten redet oder auch Nutten bestellt und dass er sich über Behinderte lustig macht und so weiter. All das verachtete. Gleichzeitig ist er aber weltpolitisch betrachtet vielleicht ein besserer Präsident als das, was vorher war. Das ist doch im Grunde, beschreibt er ein ganz großes Dilemma. Ja, dieser Drang nach Moralismus. Man möchte immer nur mit denjenigen an einer Seite stehen, die auch vollumfänglich moralisch sind und mit denen man sich vollumfänglich identifizieren kann. Obama ist im Vergleich durchaus ein größerer Kriegstreiber gewesen als Trump. Ja? Eigentlich ist das ein moralisches Dilemma. Ja? Wenn man das so will. Und das beschreibt Houellebecq schön in seinem Kurzessay.
Ja. Ich höre es da rascheln die ganze Zeit, der liegt wohl nur schriftlich vor, ne? Kann man nicht verlinken,
oder? Der, ja, ich denke, das ist in seiner Schriftensammlung erschienen, ein bisschen schlechter heißt die. Manche Aufsätze sind ein bisschen, ich möchte jetzt gar keine Werbung machen, das ist im Dumont Verlag erschienen und manche Aufsätze sind etwas schwierig, weil er gibt ein Interview mit jemand, der Marie de Véry und Valeria Torania heißt. In unserem Breitengraden kennt man die nicht. Oder nur, wenn man wirklich da sehr interessiert ist. Das ist teilweise ein bisschen öde. Aber manche Aufsätze sind ganz gut.
Ja. Ja, ich meine, was er natürlich deutlich macht, ist ja, das ist immer eine Frage der Darstellung ist, ne? Also ein Obama, ich meine, es ging ja schon damit los, dass er sozusagen ja präventiv den Friedensnobelpreis erhalten hat. Also das habe ich ja, ja schon damals so gar nicht verstanden, weil ich mir dachte so, okay, also ich kenne das eigentlich immer so, dass es so irgendwie so eine
ja, Analogie gibt. Also, aber Fun Fact am Rande, Welbeck sagt tatsächlich, der Nobelpreis kam zu früh, er hätte ihm den Nobelpreis erst später verliehen, als er sich geweigert hat, mit François Hollande in Syrien aktiv zu werden. Ja, nur das am Rande. Also er spricht jetzt Obama den Nobelpreis nicht komplett ab.
Ja, ich würde das tun.
Ich auch.
Okay. Wie auch immer. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Genau. Ja, Obama. Der Friedensnobelpreis, das eine als sozusagen Einstiegsgeschenk, um ihm dann gleich schon mal einen Heiligenschein zu verpassen. Und dann natürlich die mediale Berichterstattung, die Obama ja, ich weiß auch gar nicht warum, vielleicht weil er schwarz ist oder so oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Also er wurde ja immer als Heiliger dargestellt. Und ich meine, unter diesem Präsidenten sind offiziell, glaube ich, 10.000 Menschen an Drohnenangriffen zu Tode gekommen, die er befehligt hat, in letzter Konsequenz als oberster Befehlshaber. Und man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer möglicherweise sogar noch mal das Doppelte. Also geh mal von, was weiß ich nicht, konservativ 15.000 Tote nur durch Drohnenangriffe. Mhm. Von Deutschland aus dann auch gesteuert, das dann auch noch mal am Rande. Und trotzdem ist natürlich auch, nachdem er dann nachdem er dann nicht mehr Präsident war, ist dieses verklärte Bild ja aufrechterhalten worden. Und genau umgekehrt ist es eben bei Trump gewesen. In dem Moment, wo er die Wahl gewonnen hat, haben sich im Grunde genommen die Leute von heute Show und Extra 3 erstmal einen runtergeholt, haben sich irgendwie in die Witzekiste gegriffen, so ähnlich wie das vor kurzem Max Uthoff und von Wagner gemacht haben mit ihrer Sendung mit den Putin-Witzen. Also wirklich unglaublich schlecht. Also
hast du dir das doch noch angetan, ja?
Ja, ich hab's dann als meine Pflicht gesehen. Ich glaube, ich habe dann irgendwie 10
Minuten... Selber schuld.
Ja, ja. Ja gut, aber ich musste... Egal, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ja. die äußere Darstellung von Obama war halt super Typ, ganz cool. Und Trump ist halt der wahnsinnige... Jetzt haben wir ja wieder Wahnsinnigen, das ist ja Putin auf einer anderen Ebene, aber ja auch wahnsinnig. Und ich glaube tatsächlich, dass...
Doch, du sprichst von Lauterbach.
Nein, ja, ja, der ist ja außer Konkurrenz sozusagen.
Das stimmt.
Also ich glaube tatsächlich, wenn Trump jetzt noch Präsident wäre, hätten wir bei der ganzen Russland-Ukraine-Geschichte wahrscheinlich... eine andere Dynamik gehabt. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es womöglich nicht zum Krieg gekommen wäre, weil er natürlich jetzt, ich sag mal jetzt, auch nicht so wahnsinnig mit Weisheit irgendwie gefüttert wurde, dass er jetzt irgendwie auch während seiner Präsidentschaft jetzt unbedingt darauf gedrängt hätte, Minsk II umzusetzen. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass er womöglich wirklich deeskalierend agiert hätte. Aber das ist natürlich Spekulation und da werden natürlich jetzt Hörer
sagen, nie und nimmer. Insofern könnte man auch sagen, können auch das ein bisschen ins Deutsche ziehen. Er lebt ja nicht mehr, aber unter Helmut Kohl hätte es solche Zustände auch nicht gegeben, da bin ich sicher. Und rückblickend betrachtet ist Kohl konservativ und man wollte ihn ewig weghaben. Es war provinziell und es war irgendwie... Du weißt es ja selber, die Kohlzeit, die bleiernen Jahre. Da hast du dir gedacht, na ja, so jemand mit Moral und der ein bisschen tough ist und so ein bisschen anders auftritt, Baerbock und so weiter, hätte man sich ja vielleicht vor 20 Jahren vorgestellt, das ist bestimmt ganz toll, wenn da so eine junge Frau Außenministerin Außenpolitik macht und so weiter. Mhm. Aber du siehst ja das Dilemma, was du hast. Du kannst mit so einem dicken Konservativen, der vielleicht auch seltsame gesellschaftliche Vorstellungen hat, unter Umständen besser fahren als mit jemanden wie Baerbock, die als progressiv gilt und so weiter. Wir beide wissen, dass es nicht ist, aber das Bild ist ja da. Das ist ein Dilemma tatsächlich und deswegen Allianzen schmieden. Also ich wäre jetzt durchaus auf der Helmut Kohl-Seite sozusagen, wenn es darum geht, eine friedliche europäische Politik zu gestalten. Ja? Unter Einbeziehung Russlands natürlich.
Ja. Ja. Gut, wie jetzt ein Kohl heute agieren würde, mit den ganzen veränderten Rahmenbedingungen, Globalisierung und das Maß der Korruption, war ja zu seiner Zeit verglichen mit heute im Grunde genommen noch ein Kindergeburtstag. Und er ist jetzt natürlich auch niemand gewesen, der sozusagen Korruptionskostverächter gewesen wäre. Von daher weiß man natürlich nicht, wie der sich in dieses gesamtpolitische Bild eingefügt hätte. Aber tatsächlich stimme ich dir schon zu, mit zumindest der Haltung, die er damals hatte, wenn er die heute denn auch noch haben könnte, wäre er wahrscheinlich tatsächlich auch vorsichtiger mit dieser ganzen Geschichte.
Das ist natürlich nur eine Theorie. Es ist völlig klar, dass Kohl in selbst wenn er noch leben würde und wenn er heute noch Kanzler wäre, also wenn er jetzt schon seit 50 Jahren Kanzler wäre oder so, es war ja damals auch das Zusammenspiel mit Protagonisten, die selbst Krieg erlebt haben, die wussten, was es bedeutet, wenn Europa im Krieg liegt, wenn das wussten die alle und das haben die ja alle selbst erlebt. Der würde heute auf Protagonisten treffen, die keine Ahnung davon hätten. Sprich, es wäre ein Anachronismus, der heute nicht mehr Kanzler sein könnte, selbst wenn er noch lebte.
Da sind wir dann nochmal bei Alice Weidel. Ich würde gleich gerne über die Bildzeitung tatsächlich nochmal kurz sprechen. Jetzt aber Alice Weidel, die als diese russische Invasion gerade begonnen hat, im Bundestag, als sich wirklich ein Redner nach dem anderen geradezu in Kriegsgeschrei und Gebrüll gegenseitig übertroffen haben, war Alice Weidel die Einzige, die gesagt hat, na ja, das ist das Ergebnis der europäischen Politik der letzten 20 Jahre oder 10 oder was sie gesagt hat, weiß ich nicht mehr so genau. Hat natürlich tierisch auf die Fresse gekriegt dafür, aber das ist ja Fakt. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen und man kann ja den Angriffskrieg verurteilen. Man muss meiner Meinung nach jeden Angriffskrieg verurteilen, natürlich auch den. Dabei aber komplett auszublenden, wie die Rolle des Westens in den letzten 10, 20 Jahren ausgesehen hat oder meinetwegen sogar 30. Also der BND hatte schon in den 50er Jahren in der Ukraine zu tun und hat irgendwie Geschäfte mit Stepan Bandera gemacht, der ja nun seinerseits mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat. Also ich meine, und schon damals bestand ein großes Interesse an der Ukraine, was ja schon von der Lage her eigentlich nur logisch ist, ne? Es ist ja nun mal entweder eine Brücke zwischen Ost und West, ja, oder eben der Stacheldrahtzaun sozusagen, zu dem er jetzt ja dann letztlich geworden ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich verurteile das, aber ich möchte darauf hinweisen, dass diese ganze Geschichte eine Geschichte hat. Und über die Geschichte müssen wir sprechen, um auch unseren eigenen Anteil an dieser Entwicklung zu verstehen und dementsprechend handeln zu können. Und wenn es dann eine Weidel von der AfD ist, ja, dann ist mir das doch wurscht. Scheiße. Nee,
es ist interessiert ja,
mich doch nicht die Bohne.
Es ist ja traurig, dass du es überhaupt ansprechen musst, dass man im Grunde die Herkunft von Ereignissen, wie es dazu kam, dass man das thematisieren können muss, dass man das überhaupt noch sagen muss, ist eigentlich schon traurig, oder dass man das jetzt sagen muss, ist überhaupt schon traurig.
Ja.
Wenn das vor 10 Jahren oder so irgendwie am Stammtisch gewesen wäre und da hätten die Leute nicht auf die Geschichte geguckt, wie das dazu kam, dann hätte man gesagt, naja, typisch Stammtisch. Aber dass Journalisten im Grunde das ausblenden.
Ja.
Das ist jetzt eine andere Geschichte, die wir jetzt heute nicht besprechen wollen wahrscheinlich, aber das zeigt schon viel, in welchen Zeiten der Gegenaufklärung wir unterwegs sind. Denn das ist ja das A und O, dass man Dinge beleuchtet, von allen möglichen Blickwinkeln, wenn möglich. Davon lebt journalistische Arbeit eigentlich. Das ist ja auch der Mehrwert der journalistischen Arbeit. Aber wir haben eigentlich nur noch eine Vereinheitlichung der Welt vor uns und auch der Weltdeutung. Und da gibt es nur einen Blickwinkel letztlich. Aber wie gesagt, ist gar nicht so unser Thema. So weit rein wollen wir ja gar nicht gehen.
Naja, es passt eigentlich schon so ein bisschen, weil doch, lass uns da kurz mal noch bleiben. Ich habe jetzt gerade vorgestern oder so, oder wir zeichnen auf am, ich vergesse es immer wieder, 15.03.2022. Ja. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen, dass es einen Artikel über die Alina Lipp gibt. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
Nee.
Ja, die ist, ich
kenne. Kennst du mal Lloyd?
Ja, das ist eine relativ junge Journalistin, ich glaube 28 oder so.
Ja.
Und die berichtet aus Donetsk.
Okay.
Und ich weiß, ich glaube, die lebt da auch oder ist Deutsch-Ukrainerin oder so. Also so genau weiß ich es jetzt nicht. Aber die Alina Lipp jedenfalls berichtet eben aus den Volksrepubliken, primär aus Donetsk, und schildert da halt ihre Sicht. Und für mein Empfinden macht sie das durchaus gut, wenngleich sie natürlich will ich gar nicht sagen, aber sie ist halt sehr parteiisch in die andere Richtung sozusagen. Aber das finde ich erstmal legitim. Also sie ist auch da, sie lebt da und berichtet wohl auch schon ein paar Jahre aus Donetsk und hat dementsprechend natürlich auch direkt erlebt, was den Menschen da angetan wird. Und dass du dann eine gewisse Parteilichkeit entwickelst, wenn du eigentlich fast selbst betroffen bist oder zumindest ganz nah dran bist, an den Gräueltaten, die da an den Menschen verübt wurden, 8 Jahre lang wohlgemerkt. Dass man da eine gewisse Parteilichkeit entwickelt, kann ich erstmal nachvollziehen. Weswegen ich das jetzt aber sage, dann gab es einen Artikel auf T-Online, dass diese Alina Lipp sozusagen die Putin-Beauftragte von Donetsk sei.
Mhm.
Und durch die sozialen Medien ging das dann auch. Und ich habe dann auch auf Facebook dann verfolgt, dass also dann wirklich die Hasstiraden dann also wieder so richtig schön hochgekocht sind. Und das sei ja sowieso nur irgendwie so ein bezahlter Putin-Troll, die da irgendwie darauf hinweist, wie schrecklich das alles sei im Donbass. Aber richtig schlimm sei doch jetzt nur der Krieg, den Putin führt und so. Also so die übliche Geschichte eigentlich. Und ich habe keine Ahnung, wie die Alina Lipp ansonsten politisch so tickt, so wo sie sich aufgestellt fühlt oder so. Ist mir dann aber auch egal, weil sie tatsächlich meines Wissens die einzige ist, die direkt vom Donbass berichtet. Sie macht das auch nicht neutral, habe ich ja eben schon gesagt. Aber gut, ich meine, ein bisschen Medienkompetenz sollte dann jeder auch mitbringen, finde ich, um dann zu entscheiden, okay, also die Information, die ist mir jetzt zu eingefärbt oder zu parteiisch oder eben auch nicht. Aber letztlich, wenn sie sagt, dass in den Volksrepubliken die Menschen seit 8 Jahren aufs Übelste gequält, getötet und zerbombt werden, dann ist das für mich erstmal journalistisch, es hat seine Berechtigung. Und das ist eben das, was in der Corona-Krise, jetzt sind wir wieder bei den temporären
Helden.
Nee, nicht bei den temporären Helden, sondern bei den temporären Kooperationen, die da entstanden sind. Das soll halt alles weg, ne? Also es soll alles weg. Und inzwischen ist es ja wohl auch so, dass ich meine, Facebook hat zwar in seinen Gemeinschaftsstandards drinstehen, dass Hassrede verboten ist, machen jetzt aber großzügig tatsächlich eine Ausnahme, wenn es um Russen geht. Ich meine, hallo?
Naja, na gut, umsonst ist natürlich Meta auch nicht in Russland als extremistische Plattform oder als extremistisches Unternehmen eingestuft worden.
Das ja.
ist mit einer gewissen Berechtigung. Ja. Nicht nur deswegen, ich glaube auch die Pläne, was die Meta da so hat für uns Wertewesten, die sich ja so ein bisschen orientieren an dem chinesischen Social Score System. Das ist ja, mir fällt leider der Name gerade dieser App nicht ein. Die Chinesen haben eine App, wo sie quasi WhatsApp benutzen, Facebook benutzen, gleichzeitig damit bezahlen, gleichzeitig also einkaufen damit, gleichzeitig Geldgeschäfte abhandeln und gleichzeitig noch dieses Sozialbewertungssystem läuft dann über diese App. Meta schwebt natürlich sowas auch vor. Ja, das ist extremistisch. Das ist der im Grunde der totalitäre Griff auf die Verglasung des Menschen. Bin ich ganz auf russischer Seite, wenn man sagt, das sind Extremisten.
Ja, auf jeden Fall.
Gleichwohl wolltest du noch was über die Bild-Zeitung sagen. Allianzen, die begrenzt waren. Die Bild-Zeitung, das ist ganz komisch. Ich habe die ja immer mal so in der Auslage gesehen. Wenn man da so vorbeiläuft und zustimmt bei irgendeiner Schlagzeile. Das war auch ein Erlebnis, was ich so vorher nicht hatte.
Ja, ja, also ich habe die Bild tatsächlich jahrelang wirklich komplett ignoriert.
Ja, ich auch, klar.
Es gab ja immer noch die Fraktion, die dann gesagt hat, ich lese nur den Sport und die Horoskope, nicht mal das habe ich gemacht. Ich bin tatsächlich auf sie aufmerksam geworden, speziell über Julian Reichelt, den es ja nun bei der Bild auch nicht mehr gibt, oh Wunder, der in dieser Corona-Problematik für mein Empfinden eigentlich einer der Besten war. Also der hat so offen gesagt, was für Grundrechtsverletzungen wir hier erleben und letztlich auch, was für ein Lügner Lauterbach ist. In dieser Deutlichkeit hat das meines Wissens so kaum jemand gesagt, zumindest niemand mit einer ansatzweise vergleichbaren Reichweite von der, die Julian Reichelt mit seiner Bild-Zeitung hatte.
Ja, ja.
Dann ist er ja gekickt worden und es blieb dann aber trotzdem zumindest ja noch dieses Format, Viertel nach acht, glaube ich, oder so heißt das, blieb ja nach, wo dann die Nena Schink durchaus auch positiv auffiel, auch wenn ich sie deutlich begrenzter fand in ihren Möglichkeiten als jetzt ein Reichelt. Aber trotzdem hat sie sich da ja auch relativ deutlich irgendwie aufgestellt und dann hatten sie ja auch dann immer mal da irgendwelche Gäste zu Besuch, die dann auch dieser Jörges, glaube ich, ne, war mein ehemaliger Stern.
Ich glaube vom Stern, ja.
Genau. Der hat sich auch sehr klar positioniert. Und ja, das waren für mich die Stimmen, die ich im Prinzip mir anhören konnte. Weil wenn ich stattdessen in den Bundestag oder in eine, was weiß ich nicht, im Livestream von einem Landtag gesprungen bin, dann habe ich wieder ausgemacht, bin kotzen gegangen und habe mir einen Kaffee gekocht irgendwie. Aber die Bild-Zeitung ist natürlich jetzt, die ist ja schon längst auch wieder eingemeindet und beziehungsweise eingenordet. Also was zum Beispiel diese ganze Impfpflicht angeht, das wird ja wohl diese Woche diskutiert, eventuell entschieden, man wird es sehen, aber auf jeden Fall diskutiert in 2-3 Tagen. Und da hat die Bild für mein Empfinden eigentlich nicht mehr großartig was geleistet. Oder habe ich da was verpasst?
Nö, das ist so.
Und das ist dann natürlich auch die Geschichte, da muss man dann eben auch wirklich klar sagen, okay, es ist temporär. Und jetzt kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt des Podcasts zurück. Natürlich war klar, dass die Nähe zu einem Reitschuster oder eben auch zu der Bild-Zeitung, gerade die beiden sind ja jetzt also was Russen, Hass, Russophobie und Rassismus angeht, sind sie ja wirklich ganz, ganz on top. Also das ist ja Wahnsinn. Also die Schlagzeilen in der Bild-Zeitung, die mit Russland beziehungsweise Putin zu tun haben, also das sind Gewehrschüsse im Prinzip. Das sind verbale Gewehrschüsse. Ja. Und an der Stelle hört natürlich dann so eine Allianz dann eben auch wieder auf. Aber das ist ja Sinn der temporären Zusammenarbeit.
Die Kritik an der Allianz ist natürlich, das ist natürlich wie so oft, wir haben oft schon drüber geredet, dem Moralismus unserer Zeit geschuldet. Ich habe es ja schon vorher ein bisschen angesprochen. Man verbündet sich nicht mit Leuten, die nicht mindestens 99,5% so ticken wie einer, wie man selbst tickt. Ich habe manchmal den Eindruck, man stellt so einen Fragekatalog, sag, wie stehst du hierzu, sag, wie stehst du dazu. Und wenn man dann abweicht von irgendwelchen Vorstellungen, dann kann man mit dem schon eigentlich nicht in eine Allianz gehen. Ich nenne es mal Allianz oder Kooperation, wie immer man das nennen möchte. Das ist natürlich dämlich, weil auf dieser Ebene wäre Demokratie nicht machbar. Das ist auch antidemokratisch, denn Demokratie lebt ja vom Kompromiss und auch die Regierungsparteien, nehmen wir mal unsere beschissene Regierung einfach mal raus, aber rein theoretisch betrachtet, Koalitionspartner ticken nicht hundertprozentig gleich. Das geht überhaupt nicht.
Naja, und einem Kompromiss geht der Diskurs voraus.
Na, natürlich. Und dann muss man halt gucken, das Beste rauszuholen. Also es ist war unter Linken, ich habe das schon vor vielen Jahren kritisiert, bei Anhänger der Linkspartei, die dann immer gesagt haben, nee, also in Regierung gehen wir auf keinen Fall, weil dann können wir ja das nicht durchsetzen. Ja gut, stimmt wohl. Wenn man halt 10 oder 12% hat, das waren ja noch die guten Zeiten der Linken, als sie mal 12 oder 13% hatten, dann wird man wahrscheinlich nicht alles durchsetzen können, was man gerne hätte. Demokratisch ist es nun, das Beste rauszuholen. Mhm. Ja? In der Theorie. Ich sage nicht, dass sie es hätten machen sollen. Ich sage nur, grundsätzlich sich hinstellen und sagen, wir werden nie in die Regierung gehen, weil wir ja nie zu 100% unser Programm umsetzen können. Das halte ich für naiv, das halte ich auch für undemokratisch. Und im Grunde auch für dumm, abgesehen davon. Ich habe vorher Giro schon mal angesprochen. Jetzt ist es, muss ich gleich vorwegschicken, natürlich, wenn wir hier jemand haben wie Reitschuster oder Reichelt. Und ich komme jetzt mit Giro, von der ich jetzt sage, dass ich bei ihr auch nicht hundertprozentig auf einer Linie liege, dann ist das natürlich schlecht, weil Giro ist natürlich eine sehr freundliche Person, das ist alles kein Problem und sie hetzt ja auch nicht und sagt, Krieg ist notwendig oder sowas. Aber beispielsweise ihre Vorstellungen zu einem vereinten Europa, die teile ich nicht. Also es gab ja mal ein Buch vor einige Jahre vor Corona, oder war es vielleicht sogar direkt vor Corona, ich weiß es nicht mehr. Da ging es ja letztlich um mehr oder weniger die Vereinigten Staaten von Europa. Du erinnerst dich vielleicht.
Ja.
Im Grunde also so ein bisschen Zentralregierung, europäisch und so weiter. Ich halte das für nicht realistisch. Es ist ja schon fast schwierig, wenn man diese Republik sieht, eine Zentralregierung in Berlin zu haben, denn die Interessenslage in, was weiß ich, im Saarland ist eine ganz andere als in Mecklenburg. Und in Europa ist es ja nochmal dramatischer. Also natürlich ein Wirtschaftsstandort für Deutschland hat ganz andere Vorstellungen als Portugal, im Süden Portugals, eines der armen Häuser Europas. Deshalb, es gibt abgesehen davon auch kein europäisches Volk. Es gab es nie und es wird es auch nie geben.
Ja, also da bin ich bei dir. Also abgesehen davon, ob es jetzt realistisch oder nicht realistisch ist, also logistisch könnte man das vielleicht, wenn wirklich alle wollen, könnte man das vielleicht hinkriegen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das so erstrebenswert ist.
Das ist der nächste Punkt. Ich halte es für nicht realistisch, aber ich glaube auch nicht, dass es erstrebenswert ist, eben aus dem Punkt. Ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben dann eine Zentralregierung, am Ende noch die Ukraine in der EU. Ich glaube, dass man in der Ukraine ganz andere Vorstellungen von Verwaltung und von Regiertsein hat als letztlich, was weiß ich, in Großbritannien ist ja gar nicht mehr, aber.
Gut, dass du nicht Demokratie gesagt hast.
Das habe ich mir abgewöhnt. Ja. Man muss auch Sachen, die vergangen sind, die muss man auch mal loslassen. Macht's doch einfacher.
Ja, aber wie gesagt, also bei uns ist es jetzt wirklich so, dass wir im letzten halben Jahr wirklich mal so ein bisschen drüber nachgedacht haben, wo würden wir denn hingehen, wenn wir woanders hingehen würden. Und haben dann so ein paar Länder uns irgendwie sozusagen angeguckt, also aus der Ferne natürlich erstmal. Und ich bin dann eben auch zum Schluss gekommen, man kann zum Beispiel die Italiener, die kann man ja überhaupt nicht mit den Deutschen vergleichen. Die ganze Mentalität irgendwie ist eine andere. Das Klima, das Kulinarische, das Kulturelle, das Historische. Na gut, beim Historischen kann man vielleicht jetzt die ein oder andere eher unangenehme Gemeinsamkeit finden. Aber so insgesamt, also Deutschland, Italien, Deutschland, Griechenland oder selbst Frankreich, das sind unterschiedliche Nationen und die haben unterschiedliche Geschichten, die sie entweder mit sich rumschleppen oder voller Stolz vor sich hertragen. Und ich würde da eine sozusagen europäisch zentrale Regierung, die diese Länder dann ja irgendwie, ja, wie soll das gehen? Wie soll die Regierung aussehen? Also ich meine, soll die eher die deutsche Historie in sich tragen oder soll sie eher südländisch ticken, was von vornherein ja schon irgendwie ganz anders ist als die nordischen? Also ich weiß nicht, wie das gehen sollte und ich weiß auch nicht, ob es gut wäre, denn das ist für mich, aber egal, das müssen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, aber der Punkt ist ja, den du angesprochen hast und deswegen passt das ja auch hier rein, das Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, das drehte sich ja ausschließlich um Corona, die Konsequenzen, um die Gefahr für die Demokratie, um die Gefahr des Totalitarismus, die Gefahr der Überwachung, zum Schluss dann eben auch Utopien, die ihr ja dann später von, wie heißt er, Armin Nasse oder so, als autoritär-faschistisch ausgelegt wurden, was für mich wirklich eigentlich, das wäre justiziabel für mich, das ist unglaublich, wie man sowas behaupten kann, aber also das Corona-Gespräch, da war ich natürlich in den meisten Punkten definitiv argumentativ auch bei ihr oder zumindest in ihrer Nähe. Und was diese Idee des vereinten Europas angeht, wenn wir darüber ein Gespräch führen würden, könnten wir wahrscheinlich gar nicht weiter auseinanderliegen. Aber in der letzten Konsequenz ist das doch schön, oder nicht?
Ja, aber auch wenn man weit auseinanderliegt, das ist ja das Schöne. Ich bin mir ganz sicher, mit Ulrike Göro könnte man da wunderbar drüber reden. Und man würde sich nicht an die Gurgel gehen und man würde sicherlich auch beim einen oder anderen Stelle lachen. Es ist halt einfach so, Menschen haben verschiedene Ansichten, verschiedene Vorstellungen. Mein Wert, den ich schon vor der Corona-Krise hatte, aber jetzt auch in der Corona-Krise nochmal verstärkt habe, also das, was mir wichtig ist, ist im Grunde Meinung stehen lassen, ja, auch wenn sie nicht meine ist. Im Übrigen, weil du gerade gesagt hast, ihr habt auch irgendwie gerätselt, in welches Land könnte man gehen, ja. Mhm. Ich lese gerade, während du mit mir hier Podcast machst, Schande über mich, ich lese hier nebenbei.
das ist ja wohl nicht so
fast. Wir haben den 15.3. Die Niederlande schaffen die letzten Maßnahmen ab. Ein paar Kilometer weiter hier in Deutschland, heute ist der 15.3., ich betone es nochmal, haben sich fast alle Bundesländer darauf geeinigt, bis zum 2.4. die Maßnahmen weiterzufahren, obwohl am 20.3. Freedom Day ist.
Ja, da überrascht du mich jetzt, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Ja, das ist traurig, das ist so, ich muss ehrlich sagen, das knickt mich sehr. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass am Sonntag die große Freiheit ausbricht, aber das eine oder andere dachte ich fällt weg. Ich dachte, diese lästige 3G-Regelung in der Bahn beispielsweise, sowas. Nein, das wird alles verlängert, das geht alles bis zum 2.4.
Nein, echt?
Ja, es ist so, ja.
Also auch Maskenpflicht im Einzelhandel und so weiter.
Maskenpflicht sowieso. Ja, bleibt alles so weiter. Wie gesagt, in Holland, die haben, glaube ich, den gleichen Virus wie wir. Wobei Drosten wohl mal vor einiger Zeit gesagt hat, dass das Virus Omikron in jedem Land anders wirke.
Ja, also ja, ist auch logisch. Da fragt man sich dann wirklich irgendwie, macht er jetzt Satire? Aber die meinen das ja ernst. In dem Zusammenhang, das ist jetzt so ein bisschen wie sagt man, off-topic oder so, ne?
Off-topic.
Die Nina Hallmann, die hat ja, es gab ja wohl Radio 1, am 13. März war Kalle Lauterbach zu Besuch. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe ja immer gesagt, dass Scholz der gefährlichste Kanzler ist, den wir je hatten.
Ja.
Das glaube ich immer noch.
Ich auch.
Darüber hinaus denke ich aber wirklich, dass Lauterbach mit Abstand der gefährlichste Gesundheitsminister ist, den wir je hatten. Er hat gesagt in diesem Radiointerview, wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird.
Ja,
wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Wenn ich sowas höre und mir dann anhören muss, dass man mit bestimmten Leuten nicht sprechen darf, weil die irgendwie zu was auch immer eine komische Meinung haben, dann denke ich irgendwie so, sag mal, merkt ihr eigentlich noch irgendwas, Leute? Es ist ja nun nicht so, dass Lauterbach selbst jetzt den Ausnahmezustand beschließen kann, aber es ist natürlich so, und das ist ja schon seit 2 Jahren wird das schon von den Ersten befürchtet, wir müssen aufpassen, dass sich das Ganze hier nicht verstetigt. Und seit 2 Jahren verstetigt es sich immer weiter und immer weiter. Und weltweit sind die Maßnahmen entweder extrem runtergefahren worden oder schlicht und ergreifend ganz verschwunden. Und hier wird tatsächlich A, über eine Impfpflicht abgestimmt, die wissenschaftlich sowas von Hanebüchen ist, dass man wirklich überhaupt keine Worte mehr dafür finden kann.
Ich würde ungern über die Impfpflicht reden, einfach nur deswegen, weil mich das Thema wirklich deprimiert und weil mich das auch gerade sehr deprimiert, dass wir jetzt nochmal verlängern die Maßnahmen.
Ja, darum geht's mir. Darum geht's um die Verstetigung.
Ich muss einfach sagen, die Impfpflicht ist gerade, das ist jetzt mir gerade zu viel. Kann ich nicht drüber reden. Ich kotze dir gleich einen Strahl ins Mikrofon.
Ja. Tut mir okay, leid. Lassen wir das. Aber nichtsdestotrotz, wir erleben eine Verstetigung totalitären Denkens und Handelns und nicht nur eine Verstetigung, sondern einen massiven Ausbau, diese ganze Impfpassgeschichte, digitaler Impfpass und so weiter, Gesundheitsdaten irgendwie, das ist ja alles, das steht ja alles im Raum. Und da muss man gar nicht über die Impfpflicht sprechen, weil es um die gar nicht primär geht. Es geht natürlich um die Daten, es geht um die Überwachung, es geht um den Verkauf, es geht um die sonstige Verwendung der Daten, es geht um den optimierten Mensch. Also und Lauterbach haut so einen Satz raus.
Ja, Lauterbach
hat natürlich. Es geht kein Aufschrei, weder durch die Bevölkerung, die macht sich dann noch eher darüber lustig. Oh, was hat er denn da jetzt wieder rausgehauen? Die Medien, Gott, ja, über die Medien müssen wir gar nicht mehr sprechen. Irgendwie kannst du ja sowieso in die
Tonne treten. Naja, er hat ja auch gesagt, wir hätten in Deutschland den höchsten Inzidenzwert in Europa. Ja,
das ist falsch.
Was auch nicht stimmt. Die Medien haben das einfach wiederholt. Ja. Klar ist natürlich, dass die Inzidenzwerte beispielsweise in England oder Dänemark schon niedriger sind, aber da testet man halt auch nicht mehr, ja, und nicht mehr so. Da kriegt man einen Test, wenn man ein Symptom hat, ja.
Kennst du den Professor Rieck? Ich weiß jetzt nicht, wie der mit Vorname heißt.
Nee.
Der macht so Videos und beleuchtet so Themen auf Grundlage der Spieltheorie.
Ich habe schon mal was gehört, glaube ich, davon.
Ja, ja, der hat teilweise echt geile Sachen gemacht. Und der hat jedenfalls bei dieser Inzidenzgeschichte hat er gesagt, der Wert ist perfekt, weil man den beeinflussen kann, wie man gerade möchte. Also spieltheoretisch sagte er, so was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht als den Inzidenzwert. Und das passt ja auch. Ich meine, kurz vor der Debatte im Bundestag, wie geht's jetzt weiter und mit Peaks oder nicht und Maßnahmen oder nicht, steigen jetzt seit 2 Wochen die Inzidenzen. Oh Wunder, wer hätte denn das
gedacht? Ja,
das ist übrigens eine wahnsinnige Überraschung.
Und übrigens, sie steigen trotz FFP2-Maskenpflicht überall, gell?
Ja, und trotz Impfquote von 75 oder
85%. Also, das ist alles nur noch lächerlich. Ich lese zeitgleich auch die Omikron-Variante B2 oder wie die heißt. Die sei noch ansteckender und es gibt überhaupt keinen Schutz mehr von Reinfektion. Es gibt im Grunde für mich nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder man lässt laufen und macht das, was jeder vernünftige Mensch jetzt machen würde, leben.
Oder
man macht das Gegenteil davon. Man stirbt.
Ja.
Dazwischen gibt's nichts. Gut, darüber wollte man gar nicht reden. Ich denke auch, dass wir sowieso dem Ende entgegengehen.
Ja, eigentlich schon.
Also jetzt mit dem Podcast, vielleicht auch als Gesellschaft.
Ja, also als Gesellschaft, also ich lese ja nun gerade, das trägt auch nicht gerade zu meiner psychischen Gesundheit bei, ich lese ja gerade von dem Sheldon Wolin, umgekehrter Totalitarismus.
Ja.
Und einerseits kann ich das Buch jedem nur aus tiefstem Herzen empfehlen. Andererseits, wenn du schon, ich bin ja noch nicht mal durch, ich habe angefangen, habe jetzt irgendwie ein Fünftel oder so. Es reicht schon, um zum absoluten finalen Schluss zu kommen, dass wir wahrscheinlich nie weiter entfernt von der Demokratie waren, als wir das jetzt sind.
Ja.
Das ist umgekehrter Totalitarismus trifft es wirklich gut. Das sagt ja eigentlich aus, dass es einen Totalitarismus gibt, der halt nicht als solcher bezeichnet wird, sondern unter dem Deckmantel der Demokratie und der Mitbestimmung und der Freiheit und der freien Medien und so weiter daherkommt. Und das ist so dermaßen falsch. Also es könnte gar nicht falscher sein als das, was wir hier erleben, als Demokratie zu bezeichnen.
Also zeitgleich dazu, das Sheldon-Buch ist ja neu. Zeitgleich dazu ist auch von Norbert Hering ein Buch erschienen. Endspiel des Kapitalismus heißt das.
Ja, das will ich auch noch lesen, ja.
Ja, das ist gut. Das beschreibt schön, wie der Finanzkapitalismus funktioniert und im Grunde, wie er die Zügel in der Hand hat. Und wenn du das liest, ist dir auch völlig klar, Demokratie existiert nicht. Es ist auch völlig Schnurz, was irgendein Politiker sagt. Das interessiert keine alte Sau, sondern die Machtbereiche sind wo völlig anders, nämlich in der Finanzwirtschaft. Es ist eigentlich, also wenn du eine depressive Phase hast, liest du dir das nicht durch.
Ja.
Weil dann weißt du, es gibt keinen Ausweg. Und schon gar keinen sozialverträglichen Ausweg.
Ja. Man muss übrigens zu Wohlen noch sagen, weil du gerade sagtest, das Buch sei neu. Das Buch ist natürlich nicht neu.
Nein, aber es ist jetzt erstmals in Deutsch.
Ich glaube, es ist von, das ist schon bestimmt 2014 oder 12 sogar, irgendwie sowas in den Dreh. Aber was da drin
durchaus älter sein kann.
Vielleicht, ich habe sie jetzt nicht hier liegen, ich weiß es nicht. Und trotzdem, die Beschreibungen in diesem Buch passen eins zu eins. Also auch diese Geschichten irgendwie von wegen, dass alles einem Plan folgt und lange vorbereitet ist und so. Man kann nur zum Schluss kommen, ja, das ist schon so. Also und selbst wenn man es nicht als Plan bezeichnen möchte, dann muss man feststellen, dass diese Eruierung der Demokratie oder die Auslöschung der Demokratie, ich weiß gar nicht, wann die begonnen hat, in den 70ern oder 80ern. Also spätestens in den 90ern hat im Grunde genommen die Demokratie oder das, was wir noch als einigermaßen demokratieähnliches Konstrukt bezeichnen können, mehr und mehr an Bedeutung verloren. Es ist nichts mehr übrig, nichts mehr, gar nichts. Also wir leben in einer nicht demokratischen Gesellschaft. Man müsste sich wirklich nur noch darauf einigen, das wäre vielleicht mal die Idee für einen anderen Podcast. Man müsste sich eigentlich nur noch darauf einigen, wie man denn dieses System jetzt tatsächlich nennt, wenn man es nicht mehr Demokratie nennen kann. Und das kann man nun mal nicht.
Naja, es ist Totalitarismus ist schon ein Begriff, der eine ganz falsche ist, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Aber es sind ja auch Züge von Faschismus durchaus dabei. Wenn man jetzt wieder den extremen Russenhass sieht, dann ist durchaus sind auch nationalsozialistische Anleihen dabei. Vielleicht müsste man auch ein neues Wort kreieren oder so. Also mir fällt jetzt keins ein, dass es so erschöpfend bezeichnen würde, wo wir jetzt leben. Aber definitiv ist es keine Demokratie. Nee, echt nicht.
Weißt du was?
Na?
Stimmen wir doch demokratisch ab, ob wir Schluss machen.
Ja, lassen wir Schluss machen.
Wer ist dafür?
Ja, ich. Aber vielleicht.
Ja, ich auch.
Vielleicht schicken wir noch vorher die Frage an die Zuhörer raus. Wie ihr das denn seht, gibt es hier doch vielleicht noch Reste von Demokratie? Leben wir noch in so einem demokratischen Bruch, in so einer Bruchbude? Oder ist es tatsächlich schon was anderes? Ist es Totalitarismus? Ist es eine Diktatur der Finanzen vielleicht oder der Daten? Ist es Totalitarismus, Faschismus?
Es muss doch eine Demokratie sein. Schau, wenn ich jetzt hier gleich ausschalte, habe ich die Wahl, ob ich zum Beispiel gute Zeiten, schlechte Zeiten guck oder Netflix. Ist das eine Demokratie?
Ja, das, nein.
Ich habe Auswahl.
Ja.
Ich kann in den Supermarkt gehen und kann mir 500 verschiedene Sorten Joghurt holen. Ist das eine Demokratie?
Nein, das ist Konsum, aber ich weiß, was
du meinst. Ja, du weißt, aber es gibt Leute, die argumentieren so.
Ja, außerdem, das ist der große Hammer ist ja immer die Meinungsfreiheit. Natürlich ist es hier Demokratie, denn jeder kann sagen, was er will. Wenn es nicht so wäre, dann wären wir ja in einer Diktatur. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch bei Wohlin oder irgendwo anders gelesen habe. Dem kann man ganz gut entgegnen. Was bewirkt denn eigentlich die Meinungsfreiheit? Also ich meine, wir sprechen ja von Demokratie auch im Sinne von Mitbestimmung, ne? Teilhabe. Und ich glaube, Mausfeld war es, der irgendwann mal gesagt oder geschrieben hat, naja, diese Kritiker, so wie wir das sind, irgendwie, diese Pfeifen, ne? Die sind schon fest eingeplant. Also um letztlich auch die Meinungsfreiheit nach außen hin hochhalten zu können, sind die ganz, ganz wichtig. Ach, entscheidend ist nur, dass sie keinerlei Wirkungsmacht entfalten.
Ach Tom, du deprimierst mich heute nur noch. Du sagst mit anderen Worten, ich bin ein Feigenblatt. Ich bin ein verficktes Feigenblatt.
Ja, natürlich bist du das. Ach, tut mir leid, komm. Wenn ich, also.
Ja, nee, da will ich will nimmer.
Ja gut, dann machen wir Schluss, dann kann das ja da draußen weiter diskutiert werden.
Genau.
Ich hätte jetzt noch das ein oder andere zu sagen gehabt, aber das lassen wir dann erstmal. Vielleicht sprechen wir über Meinungsfreiheit auch nochmal oder so.
Du bist ein bisschen wie die Bundesregierung. Wir verabschieden uns hier und du machst immer weiter. Die sagen, die Maßnahmen sind zu Ende und sie machen immer weiter. Du könntest Ampelkoalitionäre.
Ja. Ja, oh, das war Wahnsinn. Also jetzt lass mich mal in Ruhe, ich will endlich die Maske absetzen.
Jawohl, brav.
In diesem Sinne, euch nach da draußen noch einen schönen Tag, einen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, wie auch immer. Und wir hören und sehen uns dann vielleicht auch mal wieder demnächst. Heute hatten wir Lust auf einen Audio-Podcast, genau, damit wir uns nicht schick machen müssen. Roberto, dir noch einen schönen Abend, guten Abend.
Ja, demokratische Grüße an alle da draußen.
Genau, und genau, totalitaristische Träume. Winke, Träume, ja, genau, okay, ja. Alles da. Bis dahin, jo, tschüss.
Gute Nacht, ciao.